3, 2, 1, los.
Warum schweigst du immer nach dem Los, Jochen?
Na, ich denke, irgendjemand möchte von euch mal die Sendung eröffnen. Und ja, hallo, herzlich willkommen.
Das kriegt ihr als Zuhörer nicht unbedingt mit, aber wir machen das so, weil Jochen und ich jeweils unseren eigenen Audiobereich aufzeichnen, dass wir runterzählen 3, 2, 1 und dann sagt Jochen los und dann schweigt er.
Naja, weil ich denke, irgendjemand begrüßt das hier, die Zuschauer, die ja immer mehr werden.
Ich wollte dir immer die Ehre überlassen.
Ich finde, derjenige, der runterzählt, der hat bewiesen, dass er auch eröffnen kann.
Drückst du dich um das Eröffnen?
Bitte Ruhe, ich möchte gerne die Sendung eröffnen.
Entschuldigung.
Den Podcast eröffnen. Ja. Herzlich willkommen. Hey, jetzt unterbrich mich doch nicht.
Entschuldigung.
Das dauert halt auch sehr lange mit der Eröffnung.
Das ist nicht einfach mal so. So da muss man sich konzentrieren.
Du bist doch vom Radio, da kannst du das auch nicht so machen.
Ja doch, aber im Radio ist ja was für die langsameren Leute und für die Älteren auch.
Ja, aber wenn es da on air geht, dann musst du halt, da kannst du da nicht 20 Sekunden, das ist so wie Schwarzbild senden.
Gib dem Jochen noch 15 Jahre und er kann den Fernsehgarten moderieren.
Jetzt ist das nicht schon besetzt mit der Frau Kiwi. Ruhe jetzt.
Hat nicht einen Nippelblitzer gehabt, habe ich auf Bild gelesen heute.
Die Kiwi?
Ja, was? Ich meine schon.
Aber wer will das sehen?
Die hat irgendwie ein durchsichtiges Shirt. Ich habe kein Internet gehabt die Tage und das heißt, ich konnte nur mit dem Handy interneten. Und dann habe ich Google News aufgerufen und bei Google News kriege ich halt News über Nippelblitzer von Fernsehgartenmoderatorinnen.
Was sind denn Nippelblitzer?
Ja, das irgendwie, die ist nass geworden und dann konnte man die Nippel sehen, glaube ich.
Und dann stellt das jemand ins Internet und gemacht.
Nee, ich glaube, die Zuschauer haben sich darüber beschwert oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nippelgate, wir haben endlich.
Ich bin mir nicht sicher. Nippelgate. Ich habe das nur so halb gelesen.
Können wir die 11. Folge vielleicht, können wir da das Niveau vielleicht
fang
etwas
doch erst anheben?
Fangen
doch erstmal an, sie überhaupt zu.
Jetzt, unser Niveau war doch wohl nie extrem niedrig, oder?
Für mich geht's erst los, wenn Jochen die Sendung richtig eröffnet.
Ja, okay. Dann lass uns doch mal die Sendung eröffnen.
Nimmst du überhaupt auf, Georg?
Ich nehme auf, ja.
Das ist gut.
Bevor du anfängst, wollte ich dir nur sagen, alles Gute und viel Glück für die Eröffnung. Jetzt bin ich wirklich ruhig.
Hau rein.
Leute. Hallo und herzlich willkommen.
Du schneidest doch den Kram nicht vorher weg, dann tu doch nicht, du musst ja nicht so tief Luft holen. Also du schneidest doch unser Gespräch, was wir bis jetzt gemacht haben, nicht weg.
Nein. Warum auch?
Also machst du jetzt eine Eröffnung oder nicht?
Ja.
Sonst mach ich eine.
Dann mach du eine.
Hi.
Das war die Eröffnung?
Das reicht. Was denn? Sehr gut.
Das ist doch okay. Was ist denn los? Wie sagst du denn Leuten Hallo auf der Straße? Machst du auch nicht.
Wir sind
Hallo
ja nicht auf der Straße.
Hallo und herzlich willkommen zu Georg Zahl.
Wir sind
ich
ja nicht
habe Folgendes
auf der Straße
erlebt.
Hier.
Naja, die Leute hören es teilweise
außerdem
einfach
spricht,
beim
also auf. Moment mal, man spricht ja wohl anders allgemein, wenn man eine Sendung eröffnet, als man so sprechen würde.
Das stimmt.
Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, hallo und herzlich willkommen zu Wetten, dass mit mir Etienne Gardet, dann ist das ja was anderes, als wenn du sagst, hallo und herzlich willkommen, lieber Postbote in meinem Haus.
Das hört sich aber ähnlich an. Das wäre geil. Da klingelt der Postbote, hallo, lieber Postbote.
Moderation im echten Leben testen.
Ich habe sie eigentlich schon vor 3 Tagen erwartet, als sie mir keinen Zettel in den Briefkasten geworfen haben, ich eine SMS kriegte mit der Uhrzeit, als ich angeblich nicht antreffbar war und trotzdem da war, sie nicht geklingelt. Beim DHL, da schreibe ich nochmal einen Beschwerdebrief
hin. Ja, du schreibst es schön immer auf Facebook, wo es richtig viel bewirkt.
Haben wir dieses Thema schon mal gehabt oder wo habe ich das gesehen oder gehört? Wenn Busfahrer
auf
so sprechen würden wie Piloten.
Facebook sind. Ach so, nee, das kenne ich nicht.
Wenn Busfahrer sprechen wie Piloten?
Ja, aber die Piloten, die begrüßen dann auch immer, hallo und herzlich willkommen an Bord der Lufthansa und so weiter. Stell dir mal vor, Busfahrer würden das so machen wie Piloten.
Aber sind das nicht die Getränke? Also die Stewards?
Die Getränkebringer, die begrüßen? Nee, ihr spricht ihr Kapitän, ja. Das ist doch immer, oder?
Aber klar. Am Anfang doch nicht, oder?
Doch, der Pilot spricht doch selber. Meinst du,
Nein,
sagt doch nicht durch, wie weit man noch entfernt ist.
Am Anfang wird man erstmal begrüßt von den
Stewardessen. Da kommen die Sicherheitshinweise
und so,
ne?
Genau, dann herzlich willkommen. Und dann meldet, wenn man die Reiseflughöhe erreicht hat, dann meldet sich die Pilotin oder der Pilot, damit wir da auch mal korrekt sind, ja? Es gibt nämlich auch viele Pilotinnen.
Das kann auch schon vorher passieren. Das kann auch, muss nicht die Reisehöhe, ist, glaube ich, nicht an die Reisehöhe gebunden. Meistens ist das wahrscheinlich ein guter Anlass, um einfach mal das Gespräch
zu beenden. Weil er dann gechillt ist, weil er dann den Staatsvorgang hinter sich hat.
Da hat er das Anstrengende geschafft und dann.
Ja, wir haben jetzt hier unsere Flughöhe erreicht von 333.000 Meilen.
333.000
ja.
Meilen.
Ja, ich wusste, dass du dich da jetzt wieder draufstürzt, Georg.
Ja, aber mit 333.000 Meilen?
Hast das du dich ausreden lassen?
Das ist hinter dem Mond.
333.000 Meilen minus 300.000.
Das finde ich sowieso
Meilen.
Das Allerletzte, ja? Wenn diese Pilotinnen und Piloten einfach so reden, als wäre es nichts. Ich aber mit massivster Flugangst da sitze und denke, scheiße, das ist einfach nicht das normale Leben. Das ist ja der blanke Horror. Da kriege ich.
Ja, aber wie sollen jetzt denn sonst
machen? Dann in die Rechtskurve, dann können Sie einsehen und dann können Sie da sehen und dann sind wir gleich schon da. Deshalb verabschiede ich mich schon von.
Eine halbe Stunde vorher wird mir ja schon verabschiedet.
Ja, vielen Dank, jetzt können Sie noch
mal. Da fühlt man sich unsicher, ne? So. Der hat seinen Arbeitstag schon beendet, ja. Und du bist dann noch 10 Kilometer.
Und ich denke, die wahnsinnigsten Dinge, dass wir gleich abspielen, weil der ist schon gar nicht mehr im Cockpit. Der hat ja schon Tschüss gesagt. So weit geht's ja schon.
Der ist rausgeschmissen. Das ist unser Pilot, der da mit dem Fallschirm
Telefon.
Rausspringt.
Sekunde mal, ich muss mal jemand ins Telefon.
Ernsthaft?
Hallo, wir nehmen gerade einen Podcast ohne Namen auf. Das ist jetzt die 11. Folge schon.
Wer ist denn da? Hallo?
Wie bitte? Meine Frau ist das.
Ach so.
Ich bin gerade im Studio. Ich nehme gerade Podcast ohne Namen auf mit. Ne? Kann ich dich nachher nochmal anrufen?
Nein.
Okay.
Wir sprechen jetzt oder ist es vorbei?
Bis gleich. Mir ist gerade aufgefallen. Ich spreche jetzt auch zu meiner Frau ganz anders als sonst, ne?
Ja.
Kann ich dich in 10 Minuten zurückrufen? Anrufen. Ich bin gerade im Studio.
Ich finde diese komischen Pausen, die Piloten machen, die machen Pausen mitten im Satz.
Ja, mit dem Satz,
an,
ne?
An Stellen, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn die dann so sagen, wir fliegen jetzt.
Da denke ich immer, die gucken gerade auf das Instrument und dann habe ich so einen Wimpernschlag von, oh, da ist aber ein komisches Signal jetzt. Ich überspiele das mal und rede einfach weiter. Das
geht. Wir haben vermutlich eine Mute-Taste. Meine Damen und Herren, wir befinden uns auf, und dann drücken Sie die Mute-Taste. Was ist das da für ein Licht, Jochen? Und dann sprechen Sie weiter.
Genau.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Steffen Simon, der Kommentator, spricht ja auch so ähnlich. Und ich glaube, es ist so ein Arroganzfilter. Es ist so durch, das kommt so durch die erhobene Nase gesprochen, kommt es dann so ein bisschen langsamer aus.
Ja, warum klingen die so nasal beim Sprechen?
Ja, das, vielleicht haben die so einen Druckausgleich oder sowas. Irgendwie
das
so.
Kann natürlich sein, dass irgendwie dass das nur so wirkt. Vielleicht haben die auch spezielle Mikrofone wegen des Drucks.
Oder die haben so wirklich Forschungen gemacht, dass das beruhigt, wenn man so spricht oder sowas.
Wir müssen auch unter unseren vielen Zuhörern etliche Piloten haben, oder? Die können es uns auch mal mitteilen.
Ich habe nur
kennt
gehört, dass
jemand von euch privat einen Piloten?
Ich wollte gerade sagen, ich kenne jemanden, der sich beworben hat und diese Tests gemacht hat und dann nicht genommen wurde. Der ist jetzt DJ. Aber es ist halt ist unheimlich schwer, glaube ich, Pilot zu werden, weil du halt, also diese Auswahltests unfassbar krass sind. Du darfst ja auch irgendwie Konzentrationsaufgaben, du darfst nicht keine Sehschwächen haben und so. Also 1000 Sachen, die du da bestehen musst. Das ist echt, glaube ich, es ist leichter beim CIA genommen zu werden, habe ich das Gefühl, als Pilot zu werden. Also es ist richtig, vielleicht haben wir ja mal einen Pilot, der
ich kenne, also in meinem Bekanntenkreis habe ich auch niemanden, der Pilot ist. Und von meinen ehemaligen Mitschülern auch nicht. Also nicht, dass ich wüsste.
Ich kenne jemanden, der Pilot ist, aber nur so Cessnas fliegen kann, also kein Passagierflugzeug.
Ja gut, das ist ja wieder was, also ich meine jetzt wirklich so Linienflieger-Pilot.
Ach, das ist was anderes. Okay.
Ja, das ist was, sind andere Flugzeuge, Jochen.
Ja, die Frage ist, ob die Ausbildung, also mich würde interessieren, ob die Ausbildung die gleiche ist. Aber wahrscheinlich
ich glaube nicht, ne?
Nee, würde ich auch. Würde ich jetzt mal nicht sagen.
Wir müssen den Smudo mal fragen. Der ist doch, der hatte auch so tausende Pilotenscheine, ne?
Aber auch.
Och Hund, was machst du denn da?
Mich würde mal interessieren, braucht man für ein so ein Speedboat oder sowas, braucht man da irgendeine Sonder?
Wir haben doch gelernt, dass Speedboatfahren gefährlich ist.
Ja, aber erst bei 300 irgendwas.
Erstmal mal Geschwindigkeitsrekorder.
Nee, ich meine jetzt so einfach so ein Motorboot.
Och, Poppy, was machst du denn da?
Pepi?
Für ein Motorboot, ein Führerschein?
Ja.
Ich glaube schon. Ich meine, es war früher zumindest mal so, dass man irgendwie so Außenborddinger bis zu irgendwie 5 PS oder so durfte man ohne Führerschein fahren und ab da dann brauchte man einen. Poppy, was
Wieso
machst
heißt
du denn da?
Wieso?
Du hol die doch mal aus dem Vogelkäfig raus.
Könnt ihr euren Familienangehörigen das nächste Mal einfach sagen, wenn wir produzieren? Das ist ja unprofessionell hier.
Das ist ein schöner Hund.
Das ist mir egal. Ich habe mein Kind auch eingesperrt jetzt.
Das hört sich so an, als wäre der im Vogelkäfig.
Ich möchte mal ganz kurz fragen, warum heißt es denn die Geschwindigkeit auf dem Wasser Knoten?
Ich habe keine Ahnung.
Warum Knoten?
Gab es mal irgendwo, obwohl, nee, Moment, das macht auch keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, wenn man so Tiefen misst oder so, dass man irgendwie in so ein Seil Knoten reingemacht hat, um eine Tiefe festzustellen bei so und so viel Knoten. Hm. Ja, das genau. Wäre aber Tiefe, aber das, die Tiefe wird doch in Faden gemessen oder so, ne?
Ich bin raus.
Ich habe keine Ahnung. Aber ich wette, das weiß jemand.
Ein Pilot vielleicht.
Muss man das wissen? Also zählt das schon zur Allgemeinbildung?
Wie viel ein Knoten ist?
Ja.
Also die Umrechnung? Nee, das glaube ich nicht, dass das zu ein. Es ist schon schwer genug, dass die Leute von Kilometer in Meilen pro Stunde umrechnen können.
Okay.
Oder auch nur von Kilometer in Meter pro Sekunde. Das kann ja auch nicht jeder.
Von Kilometer
also pro Stunde in Meter pro Sekunde.
Ein Kilometer oder 10 Kilometer pro Stunde sind 10 Kilometer pro Stunde sind. Was hast du gesagt? Meter pro Sekunde. Meter pro Sekunde, ja. Das heißt, ich muss, wenn ich 10 Kilometer, das sind 10.000 Meter in einer Stunde schaffe.
Ja.
Eine Stunde sind 60 Minuten.
Ja.
Dann schaffe ich, wenn ich 10.000 in 60, ich kann es nicht visualisieren vom Kopf. Wenn ich 10.000 Meter in 60 Minuten schaffe, wie viel schaffe ich dann in einer Sekunde? Das heißt, eine Null.
Hä?
Eine Null weg.
Ist das nicht mal 60 mal 60?
Durch 60. Ach Joch, Georg, weißt du immer mit deinen Zahlen.
Naja, wenn es 60 Minuten gibt in der Stunde, dann mache ich schon mal 10.000 mal 60, dann weiß ich schon mal die
60,
Minuten.
Also mal 360 oder 3.600. Hä? 60 10, mal 60.
10.000, ja.
10.000. Ich stelle euch beide gerade als 10, Dozenten 000, vor.
10.000. Wieso mich? Ich will es doch gerade lösen und dem Etienne helfen. Ich weiß es doch, glaube ich. Also, Ed,
zu sagen, doch mal an. Zu sagen, ich weiß es doch, während du selber gerade mit den Fingern in der Hand rechnest.
10.000, meine Güte, das ist ja nun wirklich nicht schwer. 10.000 in einer Stunde.
Ja.
Dann eine Stunde hat 60 Minuten. Dann rechnest du mal 60 und hast
60.000
mal 60. Und das rechnest du mal 60.
Nee, Moment, 10.000 mal 60 ist 600.000.
Ja, und das mal 60.
Das nochmal mal 60. 3, was? 6 Millionen, 36 Millionen? Richtig?
Ist das oder falsch? Ist das falsch oder was? Ist mein
also 10.000 km/h sind 36 Millionen Meter pro Sekunde?
Ach so, du, nee, warte mal. ja, mhm. Was? Nein, das, man muss doch durchrechnen, nicht mal.
Mal 360.
Nicht mal.
Doch. Es werden ja mehr. Du legst ja pro Sekunde. Nee, warte.
Herzlich willkommen zur Folge 11. Wir können ja hier anschneiden, oder? Herzlich willkommen. Es ist noch nicht
erzählt, Leute. Ich erzähle euch jetzt was. Ich habe es zwar heute Morgen schon bei Moin Moin kurz angerissen. Also für alle, die das gesehen haben, tut es mir leid, dass ich es doppelt erzähle. Aber ich bin immer noch so fasziniert davon gewesen. Und zwar habe ich neulich Wasser nachgefüllt im Auto, also dieses Scheibenwischerwasser.
Ja.
Und wieso? Ich habe dir noch gar nichts erzählt.
Das hört sich schon so.
Du bist fasziniert davon. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ja, pass auf. Und dann öffne ich also die Motorhaube und im Motorblock quasi klemmt ein Brötchen.
Ein Brötchen?
Ein fucking Brötchen. Genau so habe ich auch reagiert. Ich habe mit allem gerechnet, aber ein Brötchen. So, und jetzt kommt aber der Knaller. Ich habe das heute thematisiert bei der Morning Show und dann meinten alle, ja, ist relativ gewöhnlich, mach einen Marder. Und dann habe ich danach,
legen Brötchen?
Ja, pass auf, und dann habe ich das gegoogelt. Dann habe ich gegoogelt Brötchen unter der Motorhaube und finde mehrere
Bilder,
nicht nur Bilder, sondern Forenergebnisse, also von ganz vielen unterschiedlichen Leuten, die dieses Problem haben. Und es ist also in der Tat so, dass Marder ihre Brötchen dort in Sicherheit bringen, unter der fucking Motorhaube. Ja,
die Frage ist aber, woher haben die scheiß Marder die Brötchen?
Na, haben sie vielleicht irgendwo aus dem Müll geklaut oder so?
Morgens gehen die zum Bäcker, ich hätte gern zwei Brötchen. Brauchen Sie eine Tüte? Nein, die nehme ich so.
Ich habe eine Motorhaube.
Stecke ich dann unter den Motor. Danke, tschüss.
Ja, findet ihr das nicht faszinierend, dass du
ich glaube, dass das eine Verarschung ist von Leuten, die deinen Wagen abgeschleppt haben, die Brötchen unter die Motorhaube tun und dann die Geschichte erfunden haben, dass es Marder sind.
Und dann auch noch Forenbeiträge aus verschiedenen Jahren zusammengestellt haben.
Ja, das ist so ein Running Gag.
hier bei der, bei, was ist denn das? Das ist ja nicht die Zulassungsstelle. Wo hast du deinen Wagen neulich abholen müssen?
Naja, ich musste den nicht abholen. Ich hatte
nur Schlüssel, ne?
Ich habe die Schlüssel nicht. Der stand immer noch da, ja.
Dann ist das einfach nur ein Running Gag von Leuten, die Schlüssel finden. Damit einen Wagen aufzumachen, Brötchen in die Motorhaube
Brötchen
und
zu verstecken. Der berühmte Brötchen-Prank.
Der berühmte Brötchen-Prank. Marderforum.ru.
Das ist eine super Geschichte. Also.
Aber es ist doch wirklich faszinierend, erstens mal sowas zu entdecken und zweitens dann festzustellen, dass du damit nicht alleine bist. Das ist offensichtlich. Und da musste ich wieder an die Power des Internets denken, dass du im Internet immer Gleichgesinnte findest. Selbst wenn du ein Brötchen hinter der Motorhaube hast, findest du Leute, denen es ähnlich geht.
Das Schlimme ist, wenn man keine Lösung für das Problem findet.
Was?
Das Schlimme ist, wenn man keine Lösung für das Problem findet. Ich kenne das, dass man total häufig irgend so ein komisches Problem hat. Gerade bei Rechnerproblemen, googelt dann wie bescheuert, ärgert sich, dass man ein deutschsprachiges Betriebssystem benutzt, weil man versuchen muss, das genaue Wording der englischsprachigen Fehlermeldung nachzuahmen, weil die vermutlich 15 mal so viele Treffer hat wie die deutschsprachige oder 20 mal so viele. Mhm. Dann findet man irgendwo jemanden, der das Problem hat, und das ist so ein Beitrag von 2004.
Spielst du World of Warcraft auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Englisch. Genau aus dem Grund.
Also, genau, das mache ich nämlich auch. Ich habe zum Beispiel bei meiner PlayStation so auch immer die englischen Spracheinstellungen, damit, wenn ich mal was googeln muss oder was, ich spiele ja auch viele Rollenspiele und so, dann irgendein Schwert oder ein Dungeon oder irgendwas suche.
Ja.
Und der ist dann irgendwie im Deutschen scheiße übersetzt und da gibt es dann auch nicht so viel Auswahl an Komplettlösungen oder Tipps und so. Deshalb macht doch auch das Betriebssystem einfach auf Englisch.
Ja, das stimmt, das sollte man machen. Eine Zeit lang ging das nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich in Spanien gelebt habe, mir einen Rechner gekauft habe und habe mir dann nochmal in Gibraltar eine neue Version des Betriebssystems kaufen müssen, weil die Version, die ich halt hatte, diese billige OEM-Betriebssystem-Version, halt nur auf Spanisch ging und man sie nicht ändern konnte. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist. Ich glaube nicht.
Keine Ahnung. Sag mal, wo wir gerade beim Thema sind, finde ich ganz schön, ein bisschen abnörden. Wir kennen uns ja alle schon lange. Wir haben damals bei einem großen Internetsender angefangen. Aber Internetberührung gab es ja vermutlich auch für euch schon davor. Wisst ihr noch, wie das so bei euch am Anfang war mit Internet?
Ich hatte ganz am Anfang, obwohl das zählt gar nicht zum Internet, einen Akustikkoppler tatsächlich noch.
Was ist denn ein Akustikkoppler?
Da legt man den Telefonhörer rein, dann macht er so akustische Signale, kann man dann übers Internet über die Telefonleitung übermitteln, so alt bin ich schon, und dann zu seinem Partner, der dann auch sein Telefon auf den Akustikkoppler legt. Das sind so zwei Muscheln, dann legst du den rein. Wir hatten halt Telefone noch. So.
Aber was habt ihr dann gemacht?
Naja, so Briefe geschrieben oder irgendwas. Echt sowas?
Ich hatte das nicht. Also das war damals sauteuer. Und ging das überhaupt mit allen Arten von Telefonen? Weil es gab doch.
Das weiß ich nicht. Es ging irgendwie mal mit 3600 Baud oder sowas. Mhm. Und da, oder 9600. Nee,
war noch viel weniger. Das war ja,
oder
ne?
Noch langsamer.
Nee, 9600 waren ja schon die ersten richtigen Modems.
1800 Baud.
Noch drunter. Ich glaube, 300 waren es.
Mit einem 9,6er Modem habe ich
angefangen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einen Klassenkameraden hatte, der mit Akustikkoppler halt von irgendwelchen US-Mailboxen sich Spiele runtergeladen hat. Und das größte Problem war halt, nicht an dieses Spiel ranzukommen, sondern die Telefonrechnung zu bezahlen, wenn du da irgendwie, keine Ahnung was, 10 Stunden oder 12 oder 14 Stunden zu irgendeinem US...
40 Kilobyte runterlädst.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viel genau das waren. Ich glaube, auf die Amiga-Disketten passten 1,44 Megabyte drauf oder so. Also ja, es hat auf jeden Fall...
fortgeschrittenes Stand.
Aber das war auch mein...
Ja. Nee, es hat auf jeden Fall lange gedauert und deswegen war das größte Problem, was die Leute halt hatten, dass wer damals so in dieser Hacker-Szene und so drin war, dass die sehr häufig alle möglichen Arten von Kreditkarten und Telefonkartenbetrug gemacht haben, um sich halt dieses Telefonieren leisten zu können.
Ich muss gestehen, dass ich da ein bisschen drinne war. Ich habe nämlich, das fiel so ein bisschen auch kurz vor meine aktive Quake-Zeit und noch ein bisschen in die aktive Quake-Zeit, bevor es aber so richtige Flatrates gab. Und da gab es so Kreditkartenfakes. Das wurde dann im IRC, also ich habe auch nur teilweise Codes gekriegt. Das war dann im IRC, hast du irgendwelche Login-Daten bekommen. Und das waren im Prinzip Prepaid Telefonanschlüsse.
Wie lange nachträglich kann man für eine Sache noch belangt werden?
Dafür glaube ich lange nicht mehr.
Aber ja, hätte ich nicht das auch theoretisch Kreditkartendaten funktioniert? Also du brauchst ja die Nummer, dann die Zeit, wann es abläuft und diese Security-Nummer, ne? Man braucht ja kein Passwort für eine Kreditkarte, nicht notwendigerweise und überall.
Theoretisch nicht, ne? Ja. Also das weiß ich, ich weiß auch nicht genau, wo die Sachen herkamen. Ich weiß nur, es gab so IRC-Räume, wo du halt diese Login-Daten gekriegt hast. Und das waren für Provider. Also ich war zum Beispiel bei UUNet, das war damals ein sehr schneller Provider, der einen guten Ping dann auch zum Zocken ermöglicht hat. Und da hast du dich dann einfach eingeloggt. Das ging meistens nur so eine Woche, dann wurde das irgendwie gesperrt, aber konntest dann eine Woche umsonst zocken. Und das ging, weil wer immer diesen Account hatte, der hat das quasi prepaid schon bezahlt gehabt. Und irgendwie, wie die dann die Login-Daten gekommen sind, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber
hat dich das nicht interessiert, dass du vielleicht etwas Kriminelles machen könntest?
Mich hat ja sogar die Polizei mal angerufen deswegen.
Polizei was passiert? Angerufen.
Ich habe damals mit unserem Ex-Kollegen Thomas Schanze in Frankfurt in einer WG gewohnt und der Telefonanschluss war auf ihn angemeldet. Und der war richtig pisst, weil die Polizei hat bei ihm angerufen und er hat natürlich keine Ahnung gehabt, was ich da im Internet so für Schabernack treibe. Und dann haben die bei mir angerufen und dann habe ich halt gesagt, ja, sorry, also die haben gefragt, ja, ich soll es doch zugeben, sie hätten hier ziemlich stichhaltige Beweise, dass ich das einmal gemacht habe, das wären 80 Euro, soll ich doch, oder 80 Mark damals, weiß ich gar nicht.
Aber du hast aber noch Glück gehabt, ne?
Ja, warte. Und haben halt gesagt, so, ja, soll ich doch zugeben und dann hätte sich das Thema schnell erledigt. Ich bin ja nicht doof. Ich habe nämlich mich erinnert.
Du bist nicht ehrlich.
Das auch. Aber ich habe mich erinnert an meinen Jura, meine 3 Semester Jura, die ich studiert habe.
Du hast 3 Semester Jura studiert?
Ja. Mhm. Und da hat der Professor nämlich gesagt, niemals, Sie als angehende Anwälte, Ihnen sage ich das, niemals werden Sie vor der Polizei irgendetwas zugeben. Es gibt kein Recht, kein geltendes Recht in Deutschland, dass Sie dazu zwingt, irgendwas der Polizei zu sagen. Mhm. Und der Trick ist nämlich, die Polizei macht es so, die sagen, ja, wir haben hier 80 Euro, geben Sie das zu. Und dann sagst du, ja, okay, die 80 Euro war ich. Und dann sagen die, oh, warten Sie, ich habe die Null falsch gelesen, es waren 8.000. Ja, dann kannst du, oh nee, das war ich nicht.
Ja, oder das sie heißt, sagen dann halt einfach, unter demselben Anschluss sind aber noch viel mehr zusammengekommen oder so. Also, genau, ja.
Und du weißt eben nie, was für ein Rattenschwanz. Also kleiner,
oder gibt es so ein gutes Video, das heißt irgendwie, also so ein englischsprachiges, warum sie niemals, so sinngemäß, warum sie niemals mit der Polizei sprechen sollten. Also warum man immer von dem Recht Gebrauch machen sollte, die Aussage zu verweigern. Und das ist extrem erschreckend. Das ist einmal ein Jurist und einmal ein Polizist, die halt sagen, welche Fragen dann gestellt werden und warum man nicht gewinnen kann, selbst wenn man komplett unschuldig ist. Also sagt, der größte Fehler, den du machen kannst, auch wenn du unschuldig bist, ist freiwillig mit der Polizei zu reden. Das hat mich ein bisschen beängstigt.
Jedenfalls wollte ich eigentlich nur sagen, dass meine erste Berührung mit dem Internet war tatsächlich auch diese Zeit, wo man noch viel zahlen musste, um überhaupt online zu gehen und dann auch in Mailboxen. BBS, Bulletin Board Systems hießen die ja noch. Habe ich sehr viel Zeit verbracht und auch sehr viel Geld für. Ich habe einmal eine 800 Mark Telefonrechnung nach Hause gebracht.
Das ist krass.
Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Meine Mutter ist ausgerastet, hat sofort den Computer, der aus so einem rollbaren Computertisch stand, den hat sie sofort aus meinem Zimmer rausgerollt und ich durfte 4 Wochen lang nicht an den Computer ran und so.
Wie alt warst du da?
Du musst doch eigentlich auch zu der
15,
Zeit.
16.
Achso, weil ich überlege gerade. Zu der Zeit schon zu deinem Provider eine relativ. Ich kenne das halt, dass man die Leitung halt zum Provider, man brauchte einen Provider, der irgendwo in der Nähe war, weil man sich über den Provider halt einwählen musste. Das heißt, wenn du einen hattest, wo das Gespräch zum Provider kein Ortsgespräch war, war das schon mal schlecht.
Genau.
Das musste man vermeiden und dann, glaube ich, war es doch in den allermeisten Fällen irgendwie ein relativ fester Betrag nur für das normale, typische im Internet surfen, ne? Oder war das nicht so? Ich meine, mich daran erinnern zu können. Das teuerste waren halt die Telefonkosten, aber die Internetkosten selber waren eben nicht so hoch. Zumindest bei meinem Provider nicht damals.
Ja, das stimmt. Also es gab damals noch, das war so in der Anfangszeit, wo das auch mit Modem war, da gab es dann, glaube ich, über 200 Kilometer Entfernung, galt dann schon als Ferngespräch. Also wenn du zum Beispiel eine Mailbox angewählt hast.
Ach, deutlich weniger als
200 Kilometer war Ferngespräch. Also ab 200 Kilometer war egal, ob Ansbach in Bayern oder Amerika so ungefähr. Weißt du, ab 200 Kilometer war der teuerste Tarif, den du zahlen konntest für ein Telefonat. Ja. Und Das und ich war halt in so einer Mailbox in Bayern, was halt auch so dumm ist, weil es gab im Raum Frankfurt zu dem Zeitpunkt bestimmt 150, 200 Mailboxen.
Wollte ich gerade sagen, war es doch bestimmt bei dir in der Gegend auch massig.
Ja, aber ich habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich über irgendwelche Listen, du konntest dann in der Mailbox, konntest du dann andere Mailbox-Listen runterladen, also du brauchtest ja immer die Telefonnummer, damit du die mit deinem Modem anwählen kannst und dann diese ANSI-Grafik und so gekriegt hast und da hast du immer Listen gekriegt für andere Mailboxen. Dann bin ich irgendwann mal auf die gekommen und dann von der auf die. Und da waren dann Leute, mit denen ich gechattet habe abends. Und es war dann irgendwie schon nett, mit denen zu labern. Und es war damals natürlich auch total flashig zu chatten. Ich kannte das sonst nur aus Jumping Jack Flash, dem Film mit Whoopi Goldberg. Es war einfach total abgefahren, damals online mit Leuten zu agieren. Und das hat sehr süchtig gemacht und war sehr teuer.
Ich habe, wann war denn das bei mir? Das war noch während des Studiums, das muss so, keine Ahnung, 95, 96 oder so gewesen sein, habe ich das erste Mal so ein quasi Online-Game gezockt, also so ein Multi-User-Dungeon, ein textbasiertes MMO im Prinzip. Mhm. Das war abgefahren. Also wenn man vorher halt noch nichts in der Art gespielt hatte.
Lord of the Red Dragon?
Tapmat hieß das.
Wie hieß das?
Tapmat, T-A-P-P und dann M-U-D.
Ah, okay. Weil ich habe auch ein Online-Rollenspiel gespielt, es hieß Legend of the Red Dragon.
Das auch war komplett textbasiert, ja?
Textbasiert, aber mit mehreren Spielern. Und es gab dann Legend of the Red Dragon 2 und das hatte dann so eine grafische Oberfläche, die aber so aus ANSI-Grafik quasi bestand. Du hast quasi Pixel ASCII gesteuert. ASCII und ANSI, ja, beides. Und das habe ich echt krass viel gespielt. Das Geile bei Legend of the Red Dragon 2 war, dass es gleichzeitig gezockt werden konnte. Beim ersten Teil war, glaube ich, noch nacheinander, beziehungsweise jeder hat so für sich gezockt, aber beim zweiten Teil konntest du tatsächlich dann die Pixel der anderen sozusagen sehen. Wobei zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, sogar, wann kam Ultima Online? Wann war das?
Mitte, Ende 90er?
Ja, okay, dann war es doch noch davor, ja, klar.
Hast du da einen Halter für deinen Zeigefinger auf deiner Rückseite kleben?
Ja.
Sag mal.
Was? Nee, vielleicht ist der illegal und dann verpetzt du mich. Ich habe so eine Halterung am Handy. Ultima Online, ich guck's gerade mal nach. 97.
Wie viel? 97?
Ende 97, ja. Also das war dann doch 3-4 Jahre vor Ultima Online.
Aber das ist dann, glaube ich, ziemlich. Ich hätte gedacht, Ultima Online wäre noch ein gutes Stück früher gewesen. Das ist ja dann tierisch ins Rollen gekommen nach Ultima Online. Das Thema, also das Genre. Mhm.
Ultima Online, dann gab es dieses Meridian 59, oder wie das hieß. Kennt ihr das noch?
Nee.
Erstes 3D.
Das Rollenspiel war Diablo.
EverQuest, ja.
Und dann bin ich da in die Dungeon gegangen, da musste man auf diese Fässer rumschlagen und das habe ich nicht verstanden, dann habe ich wieder aufgehört nach 10 Minuten.
Bei Diablo?
Ja.
Das ist aber kein Online-Rollenspiel in dem Sinne.
Nein, ich weiß.
Das ist kein MMO.
Nein. Ich wollte nur sagen,
das konnte
war nicht so wie ihr.
Ja.
Ich habe auf dem C64 Paperboy und Summer und Winter Games gespielt.
Ja, das war
ich auch
10 Jahre. Das war
später, genau. Ja. Da darf ich dann später drüber reden. Ja, Etienne?
Nee, es macht einfach keinen Sinn, zu sagen, ich habe Ultima Online nicht gespielt, weil ich Paperboy auf dem C64 gespielt habe. Es tut mir leid.
Okay, Mister, das macht keinen Mister, Sinn.
Ich bin korrekt hier. Jetzt hast du den Salat. Jetzt wird auch bei dir jede Aussage auf die Goldwaage gelegt, Freundchen.
Ich habe euch doch neulich erzählt von den Morden in meinem Viertel, ne?
Ja.
Ist einer dazugekommen?
Was passiert, oder nee, was?
Ich musste daran denken, weil wir kurz zuvor darüber gesprochen hatten, als ich neulich durch den Park ging. Ich hatte Poppy dabei, also den kleineren meiner beiden Hunde. Nicht, dass der andere Hund wirklich groß wäre, aber Poppy ist nochmal kleiner. Und dann habe ich so ein Pärchen gesehen, das sich gestritten hat im Park. Sonst war da niemand außer diesem Pärchen. Und sie hielt halt die Hand so den Zeigefinger nach oben und hat so eine aggressive Körperhaltung gehabt. Und da musste ich daran denken, das ist so Social Experiment mäßig, ich mal Videos gesehen habe, wo halt nicht der Mann der Frau eine schlägt, sondern die Frau dem Kerl eine schlägt und man guckt, wie reagieren die umstehenden Leute. Mhm. Mischen die sich ein, weil die sagen, es ist nicht okay, jemanden zu schlagen oder finden die es eher lustig oder so. Und es war halt erschreckenderweise so, dass im Fall Mann greift Frau an, die Leute alle reagiert haben oder fast alle reagiert haben, dazwischen gegangen sind. Beim Thema Frau schlägt Mann war immer einhellig so, ach, der wird schon verdient haben, ne? So nach dem Motto. Und da ging ich an denen vorbei und dachte mir halt, mal, was passiert jetzt, wenn die da tatsächlich, also es war für mich klar, dass die sich irgendwie zoffen. Was mache ich jetzt, wenn die ihm eine langt? Und dann dachte ich mir, dann mopper ich die an. Ist aber nicht passiert. die stritten sich da irgendwie weiter und ich bin vorbeigegangen. Und dann musste ich daran denken, an diesen Fall, von dem ich euch erzählt habe neulich im letzten Podcast, dass eine junge Frau von ihrem Freund erstochen wurde in der Ecke, wo ich wohne, paar Querstraßen weiter. Und dachte mir halt, was, wenn jetzt sowas in der Art passiert, wenn er irgendwie aggressiv, oder auch sie, aber egal, einer von beiden irgendwie jetzt eine Waffe zückt oder so, wie reagierst du dann? Was würdest du dann machen? Ich weiß, wir haben jetzt bestimmt einige Leute, die zuhören und sagen, also gehe ich dazwischen,
Ruhe,
klar.
Ruhe bewahren.
Genau. Poppy auf den Berg.
Genau.
Poppyfass.
Genau, da gehe ich dazwischen oder so. Und ich dachte mir so, ja, ich meine, dazwischen gehen schön und gut. Also wenn ihr das machen wollt, weil ihr irgendwie in eurem Dojo gelernt habt, wie man Leute entwaffnet. Aber ich dachte mir, eigentlich kannst du da nichts Vernünftiges machen, außer dich irgendwo in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu rufen und hoffen, dass die rechtzeitig kommen.
Das hast du gemacht.
Nein, warte doch mal. Es gab doch keinen Messerangriff.
Ich warte doch.
Ich habe nur mich gefragt, was ich machen würde, wenn.
Okay.
Ich habe auch nicht gehört, worüber die gestritten haben, weil sie nicht Deutsch gesprochen haben. Die haben sich nur lauthals gestritten. Wäre halt auch interessant gewesen, ob sie sich streiten und sie sagt, also hör mal, das nächste Mal kriegst du deinen Eiskaffee nicht von mir bezahlt. Oder ob sie sagt, wenn du das nächste Mal einschläfst, schneide ich dir die Eier ab. Also ich wusste nicht, worüber sie reden und wie stark der Streit schon eskaliert war. Mhm. Denke also noch darüber nach, was ich mache, wenn es da irgendwie richtig zur Sache gehen würde. Immer auch vor dem Hintergedanken, es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie vielleicht er sie angreift oder so, sondern wenn das jemand macht in einem öffentlichen Park, dann müssen ja einige Hemmschwellen und einige Sicherungen durchgegangen sein. Das heißt, da kann man möglicherweise nicht mal mit reiner Vernunft angehen und sagen, hör auf damit, ne? Dann
wie viel Uhr war es?
Das war Mittagszeit, helllichter Tag.
Okay. Ja.
Und dann denke ich mir, während ich weitergehe, so, ach komm, da hast du mal wieder übertrieben, weil sich da irgendwie zwei in der Sprache streiten, die du nicht kennst, fürchtest du gleich das Schlimmste und bieg um die Ecke und hör nur einen markerschütternden Schrei von einer Frau.
Nein.
Dreh mich um, geh zurück und ich habe überhaupt nicht nachgedacht in dem Moment, weil mein Szenario, dass er vielleicht ein Messer haben könnte oder so, war ja immer noch nicht ausgeschlossen, ne? Und obwohl ich mir eigentlich gerade gesagt habe oder mit mir klar war, ich kann da nicht eingreifen, wenn er bewaffnet sein könnte, weil da bringe ich nur mich in Gefahr. Gehe ich Trottel natürlich sofort zurück und ich war sauer. Ich war irgendwie so richtig sickig, weil ich mir dachte, natürlich hat er wieder ihr irgendwas getan. Renn halt hin, sehe die beiden da aber noch rumstehen und schrei so laut ich kann, hey! Und dann drehen die sich halt beide.
Was? Er nicht? Nur, hey!
Ja, was machst du denn auf 100 Meter Entfernung?
Ja, okay. Weiter.
Und die beiden drehen sich um und sagen, oh, alles okay. Und gehen halt raus. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob ich gerade einen Mord verhindert habe oder nur zwei Leuten auf den Sack gegangen bin. Die sind dann halt beide aus dem Park raus und es hätte halt genauso gut fünf Meter weiter wieder so weitergehen können. Ne?
Aber ich muss, also erstmal möchte ich dazu sagen, massiven Respekt für die Zivilcourage finde ich erstmal super, weil alleine, dass du die Empathie hast, sage ich mal, da überhaupt sozusagen, ja, das wahrzunehmen und in irgendeiner Form
darauf zu reagieren. Aber achtest du nicht darauf, wenn sich ein Pärchen streitet irgendwo?
Ist mir scheißegal, nein.
Ja,
okay. Sage ich ganz ehrlich, wenn irgendwo ein Pärchen sich streitet, also klar, wenn ich das Gefühl habe, der bringt sie gleich um, würde ich wahrscheinlich auch die Polizei rufen.
Also oder nicht, so. Wenn die so ein bisschen diskutieren, aber wenn du halt merkst, die sind gerade in so einer richtig angespannten Situation, ne?
Ja, keine Ahnung, also habe ich jetzt aber auch noch nicht so oft irgendwie okay. mitgekriegt in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, mein erster Gedanke wäre, ja eben, da, Schüsse und so, ja, Messerstechereien, ja, aber dass zwei Menschen sich einfach nur verbal streiten, das habe ich leider noch nie gesehen. aber ich finde es erstmal cool, dass du da irgendwie in irgendeiner
Form. Ja, ich hätte halt einen Scheiß getan, wenn Gefahr für mich da gewesen wäre, ich wäre gerannt, glaube ich.
Aber ich hätte halt nicht nur hey gerufen, sondern irgendwie so, ist alles okay? Oder ist irgendwas, braucht ihr, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, hey ist irgendwie so, aus hey kannst du ja vieles.
Es ging mir nur darum, dass ich deren Aufmerksamkeit bekomme. Ja. Und es
ich
war,
würde mal sagen, hey, die Polizei kommt gleich. So. Und schnell wegrennen.
Sie hätten halt eh nicht was verstanden, wenn ich da jetzt irgendwie was Zusammenhängendes gesagt hätte. Es ging halt nur darum, dass die halt hören, da ist gerade jemand und der guckt auf uns gerade.
Ich glaube, du hast einen Mord verhindert. Das letzte Mal, als ich hey jemandem ins Gesicht gerufen habe, war am Schlump hier in Hamburg, ach, das habe ich euch schon erzählt, ne, wo der Typ an der Ampel seine Zigarettenschachtel aufmacht und das Zellophanpapier auf den Boden schmeißt.
Und hast du hey gerufen?
Da habe ich, meine Frau saß rechts auf dem, Dann habe ich den wirklich böse angeschrien.
Ja. Wow. Wo warst du im Zweiten Weltkrieg? Wir hätten das Ding gewonnen.
Ich war so sauer. Ja, ich bin halt.
Werfen Sie doch nicht Ihr Papier hier hin.
Ja, okay, in Frankfurt ist das.
Das ist auch eine sehr krasse Geschichte.
Das ist aber geschossen.
Das war, das fand ich so schlimm. Ich meine, der steht da und schmeißt sein Zellophanpapier auf den Boden.
Das kotzt mich an, wenn ich sowas nur höre. Wie Leute einfach Müll auf den, wegwerfen. Auf den Boden.
Findest du das schlimm?
Nein, aber das.
Siehst du, ich aber.
Ich habe, also.
Habe ich dich.
Das alleine.
Ach, was denn? Das hat mich wahnsinnig gemacht.
Ja, okay.
Wieso schmeißt der Müll auf den Boden?
Weil du hast recht.
Ja, aber wieso schmeißt du Müll auf den Boden? Würdest du dran denken, ich mache mein Päckchen.
Willst du mir erzählen, du hast noch nie in deinem Leben Müll auf den Boden geworfen?
Ja, aber
du hast noch nie in deinem Leben irgendein Plastikverpackungsmüll auf den Boden geworfen.
Es geht doch nicht darum, jemals im Leben. Natürlich habe ich das
ja, und vielleicht war das sein erstes Mal und du weißt es gar nicht.
Ja, und dann ist doch gut, dass
direkt erwischt von dir.
Dann ist doch gut, dass ich da bin und direkt darauf hinweise.
Oh, du bist echt, wie du heute rüberkommst, Alter. Du bist echt so der Upright Citizen.
Georg.
Ey, ohne eine Scheiß, ey. Ja, ich wollte nur sagen, Papier wirft man nicht auf den Boden und außerdem sollte man auch nicht irgendwas Illegales machen. Ey, ohne Scheiß, ey.
Wie oft hast du so ein Kissen für die Fensterbank?
Ja, und draußen. Dann.
Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Die Person, die Müll auf den Boden wirft oder die Person, die hingeht und sich genötigt fühlt, den Menschen darauf hinzuweisen, dass er nicht Müll auf den Boden wirft. Ich finde beides mehr oder weniger gleich verachtend, ehrlich gesagt.
Okay.
Ganz ehrlich.
So, herzlich willkommen zur Folge 11.
So, wir fangen jetzt an mit dem Podcast.
Podcast ohne Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich.
Weißt du, und dann, wenn ich zum Büro hier in Hamburg fahre und an der Alster vorbei und diese Mülleimer sehe, die völlig überquellen, weil sie am Wochenende meinen, sie müssten den ganzen Scheiß daneben stellen oder irgendwo liegen lassen, da kriege ich auch eine Motten. Ist das auch, bin ich auch Spießer?
Worüber regst du dich auf, dass jemand den Müll an einen Mülleimer legt?
Oder an den Mülleimer legt und oder obendrauf stapelt, noch weiter stapelt, anstatt einfach sich beim Grillen eine Mülltüte mitnehmen und da das Zeug rein.
Und was macht man dann mit der Mülltüte?
Ja, die kannst du.
An Mülleimer stellen.
Die musst du dann an Mülleimer stellen oder mitnehmen von mir oder irgendwo. Klar. Aber nicht einfach.
Ich bin für so eine Bürgerwatch, dass du hier mit so einem Schlagstock ein bisschen patrouillierst.
Da könntest du sogar eine Waffe mitnehmen.
Genau.
Dann könntest du eine Schusswaffe mitnehmen.
Jochen sorgt für Recht und Ordnung in Eimsbüttel. Entschuldigen Sie mal. Kennt ihr den Badesalzfilm Abputze? Da gibt es auch diese eine Szene, wo die beiden, Henny Nachtsheim und wie heißt der andere? Wo die beiden Polizisten spielen und im Hintergrund wird so ein, auf jeden Fall ein Ausländer von Skinheads zusammengetreten und sie ignorieren das aber und gehen zu einem Typen, der gerade ein Papier auf den Boden geworfen hat und sagen: Heben Sie mal ein Papier hier auf. Und im Hintergrund hört man den so: Ah, Hilfe, Hilfe! Und dann wird zusammengekloppt. Die so: Ja, erstmal hier das Papier und dann begleiten sie den noch bis zum Mülleimer, bis er das Papier wegwirft. Und dann geben sie sich am Ende quasi noch High Five, dass sie wieder den Tag gerettet haben. So kommt mir das vor.
Hast du deinen Sohn doch, den doch schon mal zur Kita gebracht? Denn dann gehst du doch auch da die Straße dagegen über, wo die keine Mülltonnen haben. Ist das schon mal aufgefallen, wo dann morgens immer die Mülltüten rumliegen?
Das ist aber
dann,
in vielen.
Und dann hocken die Raben auf dem Auto und reißen die Mülltüten.
Aber das ist
der ganze. Bin ich denn spießig, wenn ich sage,
das was ist. Das ist aber so die Regel hier in Hamburg. Ich weiß es, weil ich früher in der Bundesstraße war das genauso. Da hatten wir nicht Mülltonnen im Haus.
Ich will doch nur wissen.
Du diese lila Müllsäcke, die du auf die Straße stellen sollst.
Stört dich das oder nicht?
Ja.
Okay, mehr wollte ich ja nicht
wissen. Oder was heißt, stört es mich? Ich finde es nicht geil. Ja.
Okay,
ja. Wenn ich dir sagen würde, was mich alles stört, ey, da könnte ich,
Was denn? Was stört dich denn heute zum Beispiel? Außer so. Der Typ rechts neben dir.
Ja, der stört mich heute.
So. Was hat dich denn heute gestört? Was war das
denn? Was war denn das, Georg, bitte?
Mein Stuhl.
Das war kein Stuhl.
Entweder Hund oder du.
Ach so, dann habe ich gefurzt.
Was war das, der Furzstuhl?
Es ist halt so, es ist halt der Stuhl, aber ihr findet es bestimmt lustiger, wenn ich sage, ich habe gefurzt. Ich kann das wiederholen.
Nein, es ist viel lustiger, wenn es der Stuhl ist. Ja, wiederhol's bitte.
Habt ihr es gehört?
Ja.
Ja, ich habe nur einen Furz gehört.
Oh.
Also, was ich ja eigentlich ursprünglich
das heißt hier drin.
Fragen wollte, ist, wie ihr ins Internet so gekommen seid. Was war denn deine so ersten Erfahrungen im Internet, Georg?
Ja, das war, glaube ich, tatsächlich dieses TabMat, dieses Spiel. Damals noch von den Universitätscomputern in Aachen aus, weil ich irgendwie keinen internetfähigen Computer zu Hause hatte.
Und so, wisst ihr noch die ersten Websites und so?
Ich überlege gerade. Ich glaube, es gab es da echt schon viele gute Websites, die man regelmäßig besucht. Das war doch sowas, wo Leute eine einzelne Website gemacht haben für etwas, was heutzutage so ein News-Posting wäre oder so, ne?
Ich merke gerade, wie schlecht mein Gehirn ist.
ChatCity war damals groß, weiß ich noch, wo man halt so mit Leuten chatten konnte. Das war halt damals der heiße Scheiß. Und das Maniac-Forum. Maniac war eine der, das war die Videospielzeitschrift damals, die ich auch gelesen habe. Das war eine der ersten richtigen Webseiten. Die hatten auch ein Forum und News auf der Seite und so. Das war eine der ersten echten
Webseiten. Da haben aber viele extrem lange für gebraucht, ne, von den Gaming-Zeitschriften, um gute News-Seiten oder Seiten und Foren und sowas zu bauen, ne?
Das Geile ist, das Forum gibt's immer noch. Also da bin ich jetzt dann seit, weiß ich gar nicht, 95 oder 96. Und es sind immer noch mehr oder weniger die gleichen Leute. Und das ist echt krass, weil du hast mittlerweile da Leute, die Millionär geworden sind. Du hast Leute, die gestorben sind, die Eltern geworden sind, die du aber als Kind.
Oh, ich muss dich gleich nach einem Namen fragen, den ich vermisse. Aber das will ich jetzt nicht unbedingt im Stream machen.
Okay. Ja, also das auf jeden Fall sind so meine ersten Erlebnisse im Internet.
Im Stream habe ich gerade wieder einen Podcast. So. Aber ich kenne auch keine, ich weiß auch nicht mehr genau irgendwie, ob es irgendwelche, habe ich da Seiten gebookmarkt, habe ich da irgendwas regelmäßig besucht?
Konnte man da schon bookmarken? Ich glaube,
ja, Bookmarks gab's.
Aber ich habe, glaube ich, erst 5-6 Jahre später überhaupt gecheckt, was Bookmarks sind.
Ich glaube, ich habe es am Anfang nicht gerafft, was Bookmarks überhaupt sind.
Genauso wie ich bis heute RSS-Feeds noch nicht gerafft habe.
Ja, für die brauchen wir auch einen RSS-Reader eigentlich, ne?
Ja, ich hatte das tatsächlich schon mal in irgendeinem E-Mail. Du kriegst dann quasi wie E-Mail-Titelzeilen, glaube ich, oder so ist es quasi. Und irgendwie so. Aber es ist, glaube ich, eine sehr effektive Art des Informationskonsumierens, aber war
wirklich cool. Also ich glaube, da gibt es heute bestimmt bessere Möglichkeiten für, aber ich kannte das halt, ich hatte so einen webbasierten RSS-Reader, also eine Website, die ich aufgerufen habe. Mhm. Und dann kannst du da halt bestimmte RSS-Feeds und Subfeeds einpflegen und kannst sagen, okay, das ist jetzt meine Sektion Sportnews. Mhm. Und dann nimmst du halt deine 3, 4, 5, 6 Lieblingssportseiten und pflegst deren Feed ein. Und dann kriegst du immer, wenn was veröffentlicht wird, in der Reihenfolge neueste News am weitesten oben, die entsprechenden News von der Seite. Und das ist an sich ganz praktisch gewesen.
Ja, aber es ist total smart. Und ich glaube auch, wenn man das mal so richtig macht und sich einmal so eingerichtet hat, wie man es dann eben braucht, dann ist das auch cool. Aber ich habe irgendwie nie den Nerv gehabt, das mal einmal so zu organisieren.
Das ist auch ganz schön nervig, weil nicht jede Seite irgendwie einen RSS-Feed überhaupt angeboten hat. Und du dann halt wirklich welche brauchtest, die auch gute News hatten und so weiter. Also das war ja der größte Teil der Arbeit.
Heute, auch jetzt gerade mit unserem Podcast, also es gibt immer wieder Leute, die sagen, habt ihr auch einen RSS-Feed davon? Und ich denke immer so, was, das ist immer noch ein Thema? Aber es scheint eine Technik zu sein, die nicht ausstirbt.
RSS-Feed beim Podcast liegt einfach daran, dass, glaube ich, dieses Feed-Modul dazu genutzt wird oder diese Feed-Technik genutzt wird, in Apps eingelesen zu werden, dass du in einer App halt sagen kannst, unabhängig davon, ob der entsprechende Podcast bei einer App gemeldet ist oder nicht, wie iTunes oder Spotify oder so, oder hochgeladen ist oder nicht. Wenn du diesen RSS-Feed von dem Podcast hast, dann kann das eine App lesen und dann weiß die App eben jedes Mal, wenn eine neue Folge von dem Podcast rauskommt, dass die da ist und sagt dir Bescheid. Und so musst du dann halt nicht immer auf Twitter nachschauen, wann wir eine neue Folge hochgeladen haben.
Was ja schon echt bequem ist.
Das ist richtig cool. Also so eine App zu benutzen ist cool.
Ja, schon, aber ich meine, Twitter ist ja jetzt nun auch, wie leicht muss man es eigentlich einem machen?
Ja, aber es ist ja noch viel, viel cooler, wenn du so eine App hast und einfach unabhängig davon, ob du jemals nachgeguckt hast, siehst du plötzlich so eine Benachrichtigung von deinem Handy und das sagt dir übrigens, es gibt eine neue Folge Podcast ohne Namen und die habe ich schon runtergeladen.
Ja, ist ja okay, aber kann man nicht auch so ein bisschen Eigenleistung noch bringen? Kann man nicht noch
natürlich, aber jede, also
das ist so das Äquivalent, wenn du nicht mehr zum Bäcker gehen musst, um Brötchen zu holen, sondern die Brötchen werden direkt in deinen Magen geschossen.
Aber jede
das sagst
Hürde,
du.
Die unnötigerweise da ist, die ist ja eine Hürde, die mindestens eine Person aufhalten wird im Laufe der Zeit. Und du kannst doch genauso gut sagen, warum habe ich, keine Ahnung was, einen Button, der etwas unmittelbar bestätigt? Wäre es wirklich zu viel verdankt, diesen Button 19 Mal zu drücken? Und dann wirst du vermutlich sagen, naja, also natürlich kann ich den Button 19 Mal drücken, aber wenn ich ihn nur einmal drücken muss, ist es doch praktischer. Und so ist es halt bei den RSS-Feeds für so einen Podcast auch.
Ja. Aber es geht ein Stück Menschlichkeit verloren. Vielleicht ist 19, vielleicht ist 19 Mal drücken das, was uns zu Menschen macht.
Ich finde das halt richtig gut, dass es diese Apps gibt, die das irgendwie, mit denen ich das automatisch so einen Podcast runterladen kann und die dann immer die neuesten 10 Folgen oder so für mich bereitstellen, weil ich auf die Art und Weise dann halt auch Podcasts höre, wo ich sonst im Leben nicht nachgeguckt hätte, ob es eine neue Folge gibt. Und das musst du dir halt auch überlegen. Es gibt bestimmt viele, die mal eine Folge von unserem Podcast gehört haben, die sich dachten, oh, es ist nicht so schlecht, die aber mit Sicherheit nicht verfolgen werden, ob neue Folgen rauskommen.
Das sind richtige Arschlöcher.
Das stimmt natürlich.
Die habe ich gefressen. Die sagen, ey, manchmal sprechen mich Leute an und sagen, ey, seit es Game One nicht mehr gibt, was macht denn ihr jetzt eigentlich? So, wo ich mir denke, ey, kannst du nicht den minimalen Aufwand erbringen und den Namen oder irgendwie Game One jetzt oder irgendwas googeln und du würdest vermutlich schon was finden. Also das ist so ein bisschen, wo ich immer wieder erstaunt bin, wo die Leute sagen, okay, es sendet nicht mehr. Diese Menschen sind offensichtlich nicht mehr existent und machen auch nichts mehr.
Das geht
und ich verfolge das auch nicht.
Das geht mir bei WoW-Sachen so, die ich jetzt eigentlich kontinuierlich seit Ewigkeiten mache und wo dann irgendjemand sagt, ach Mensch, da finde ich dich wieder, von dir hört man ja auch seit langem nichts.
Genau.
Und ich mir denke, was? Ist das so? Okay.
Es ist doch mit so wenig Aufwand mittlerweile möglich, zumindest Menschen, die in irgendeiner Form was in der Öffentlichkeit anbieten.
Also ich habe regelmäßig die Situation, dass ich in so einem Format, wo man Fragen stellen kann, auch Fragen bekomme, wo ich mir denke, wenn du dasselbe bei Google eingibst, kriegst du eine bessere Antwort.
Ja.
Also
ja,
weißt
du, was ich machen würde?
Das ist aber Standard.
In dem Fall. Mhm. Da geht man hin, lädt ihn zum Kaffee ein und erklärt ihm freundlich, was man jetzt macht. So, zum Rätsel, Georg.
Ja.
Wir sind schon alle sehr gespannt. Ich glaube nämlich, heute löse ich es tatsächlich.
Ich hätte sogar zwei, aber ich nehme mal das, das ich persönlich cooler finde erstmal. Aber vielleicht weiß es einer von euch. Und zwar, was ist der Cobra-Effekt?
Etienne, möchtest du anfangen?
Nee.
Ist das schon das Rätsel, ja?
Ja. Muss ich es wiederholen, wie jedes Mal? Was
Nein.
ist der Cobra-Effekt?
Du wartest noch nicht mal auf eine Antwort. Du stellst einfach die Frage, muss ich es wiederholen? Wohl wissend, dass du sofort danach sagst, dass wir doof sind, aber wartest nicht mal die Antwort an. Ich hätte ja auch Nein sagen können. Ja, dann hättest du eine Fresse halten können.
Wir kennen uns halt auch schon so in 20 Jahren. Also das
muss man halt, ich verliere ja nicht viel dadurch, dass ich diese Frage, die 2 Sekunden dauert, nochmal stelle.
Also, die Cobra ist ja bekanntermaßen eine Giftschlange.
Ja.
Sie schlängelt sich von hier nach da.
Du hast keine Ahnung, welchem Land die ist, ne? Deswegen hast du gerade gesagt, von
Cobra,
hier nach da.
Ja. Ne, die schlängelt sich dahin und dahin.
Okay, gut.
Und der Cobra-Effekt ist natürlich der Effekt, wenn die Cobra jemanden. Nein. Ist das der Effekt, wenn. Hat das was mit dem Gebiss zu tun?
Nicht im geringsten.
Das hast du auch schön.
Der Cobra-Effekt ist ein Roman von.
Das ist bestimmt ein Roman, das kann gut sein,
Richard Bachmann. Nein, also, der Cobra-Effekt bezieht sich meiner Meinung nach. Meines Wissens nach, sorry. Entschuldigung.
Okay.
Der Cobra-Effekt, bedeutet im Prinzip, die Kobra sieht mit den Augen.
Das ist bei vielen Tieren so, ja.
Ja, sie sieht mit den Augen, aber sie sieht in 4 Farben weniger als andere Schlangengattungen. Mhm. So, diese 4 Farben, die der Kobra fehlen.
Ja, welche sind das?
Das ist 330...
Die Farbe 330?
Naja, im Farbspektrum.
Richtig.
Ja. Und bis 300.
Georg sagt, dass ich dran sein soll.
Okay, ist es was mit der Sehfähigkeit der Kobra?
Nee.
Aber es geht um die Schlange.
Ja, absolut.
Das sind immer so dumme Fragen. Hat es was mit der Kobra zu tun?
Ja, aber es kann doch vielleicht auch eine andere Kobra.
Ja, kann das andere der Sachen, was Spitzname Kobra von einer Elite-Einheit oder so? die Cobra-Einheit oder ein Panzer.
Ja, bei Georgs Rätseln, die er uns hier auftischt, hältst du das nicht für möglich, dass du plötzlich rauskommt?
Ja, nee, Moment, ihr denkt ja völlig ich nehme meinen zynischen Kommentar zurück und gebe dir recht, das war eine gute Frage.
Es geht um die Bewegung der Cobra.
Nein.
Es geht natürlich um das Gift der Cobra.
Nein.
Also, das ist ja jetzt spektakulär. Der Cobra-Effekt ist nicht Gift, nicht der. Was macht denn so eine Cobra? Eine Cobra, naja, die kann beißen, schnell, die ist schnell. Der Effekt der Cobra.
Hat es was?
Aber
du wiederholst ja nur die Sachen.
Ich muss doch eine Frage stellen. Wenn ich dann ein Nein höre, bist du dran.
Was, Jola, also wirst Cobra du doch kann, noch
ab, aber du stellst ja keine Frage. Ja,
du sagst, eine Cobra kann beißen und ist schnell.
Das, Georg?
Ja, richtig.
Hat es was mit der Farbe der Cobra zu tun?
Nein.
Hat es was mit den Schuppen der Cobra zu tun?
Nein.
Ist es ein Film mit Dolph Lundgren?
Du stellst jetzt zwei.
Nein, ist es nicht.
Was?
Nein. Der Cobra.
Jetzt möchte ich den Film mit Dolph Lundgren haben.
Pro gibt es da einen Film mit Dolph Lundgren.
Können wir einen Kauf
machen? Oh. Hat dieser Effekt etwas damit zu tun, wie Menschen zum Beispiel auf die Cobra reagieren, wenn sie sehen zum Beispiel?
Okay.
Nee.
Ja, aber jetzt merkst du ja, aber ich bin schon näher dran. Ja.
Moment, ja, aber das gefällt mir, da grabe ich weiter. Die Cobra, wenn sie jemanden sieht, hat die wahrscheinlich so ein aufhorchendes Interessensreflex, so eine schlangenmäßiges, wo sie den Kopf hochnimmt.
Aufhorchendes Interessensreflex. Finde ich gut. So nenne ich meine nächste Katze.
Naja, du weißt, was ich meine, dass sie so reflexartig den Kopf hoch, so den Kopf nach hinten nimmt und aufmerksam nach links und rechts guckt und so. So ein Reflex bei Gefahr oder bei möglicher Gefahr irgendwie so reagiert. Hat es was damit zu tun?
Nee.
Gut.
Also es hat doch was damit zu tun, wie Menschen reagieren im Zusammenhang mit Kobras.
Nee, aber es hat was mit, also Menschen spielen auch eine Rolle. Es ist jetzt nicht irgendwas, was nur ausschließlich mit Kobras zu tun hat.
Okay.
Menschen spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte.
Der Cobra-Effekt. Können Menschen von dem Cobra-Effekt betroffen sein?
Ja, können sie. Ja.
Scheiße, jetzt muss ich noch eine Frage stellen.
Menschen, die den Cobra-Effekt erhalten, die können etwas nicht mehr, was sie vorher noch konnten.
Das ist komplett die falsche Richtung. Nee.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Der Cobra-Effekt.
Ich glaube, ihr müsst ein bisschen in eine andere Richtung denken. Sagt euch Streisand-Effekt etwas.
Barbara Streisand?
Barbara Streisand-Effekt?
Ja, sagt euch dieser Effekt etwas.
Nein.
Okay, Streisand-Effekt. Der bezeichnet ein Phänomen. Sie wollte, glaube ich, damals, da ist irgendwo ihr Haus fotografiert worden von irgendwem und sie wollte verhindern, dass diese Bilder irgendwie verbreitet oder gedruckt werden. Und sie hat damit das Gegenteil erreicht, nämlich, dass diese Bilder überall verbreitet wurden, weil das Interesse erst dadurch geweckt wurde, dass sie halt es verhindern wollte. Denkt mal ein bisschen mehr in diese Richtung. Es ist jetzt nicht unmittelbar das Verhalten einer Cobra gemeint. Gibt schon wieder viel zu viele Tipps, ich weiß.
Aber wir können es trotzdem nicht lösen, weil wir zu doof sind.
Deswegen gebe ich auch diese Tipps.
Der Streisand-Effekt hat quasi aufmerksam gemacht, obwohl man nicht das Gegenteil damit erreichen will. Der Cobra-Effekt ist insofern ähnlich als das, Jochen.
Naja, ich frage mich ja, warum nennt man das Cobra-Effekt und nicht einfach Schlangeneffekt? Es muss ja ein etwas Cobra-spezifisches sein, was diese Schlange ausmacht. Und da überlege ich gerade.
Also vielleicht ging es auch einfach nur um Cobras.
Cobra-Effekt.
Der Cobra-Effekt, Cobra-Effekt tritt ein, wenn du im Prinzip dich davonstehlen willst.
Ah, ich weiß
nicht. Aber durch das Davonstehlen noch mehr auf dich auf.
Also, hat es auch hier in diesem Fall etwas mit Prominenten zu tun?
Nee.
Ich hätte mir jetzt ein Ja gewünscht.
Das weiß ich nicht.
Also, wenn du der Cobra-Effekt eintritt, bedeutet das ja ganz einfach, dass du laut bist, obwohl du leise sein möchtest. Der Cobra-Effekt.
Im übertragenen Sinne ist das sogar, geht das in eine richtige Richtung.
Aha.
Ich möchte jetzt kein kategorisches Nein sagen, deswegen kriegst du das ablehnendste Ja, was ich geben kann. In Form von im übertragensten Sinne geht das in die richtige Richtung.
Das nehme ich, das habe ich auch bei Frauen
schon immer gemacht. Das heißt aber eigentlich auch, bitte nicht auf dieser Strecke weiterdenken.
Cobra-Effekt. Willst du mit zu mir?
Oh, na.
Ja, gut. Okay, Great Success. Okay, also ich darf aber nochmal fragen. Also es hat im weitesten übertragenen schlechten Sinne was damit zu tun, dass hat es was mit Lautstärke zu tun?
Nee, mit Cobras.
Ach, leck mich doch am Arsch, Georg, ganz ehrlich, jetzt bleib ich sauer.
Ja, vor allem diese selbstherrlichen Antworten, mit Cobras.
Das ist wie ich schon öfter gesagt Schlimmeres hatte. Als suffisante Quizmaster.
Ja, ehrlich. Schlimmer als Hugo Egon Balder.
Das Leid der Ratenden nicht teilen können. So,
Möchte da sitzen und sich über die anderen, die es nicht wissen, lustig machen.
Ich möchte einen weiteren Tipp.
Cobras sind gefährlich.
Das wissen wir.
Der Cobra-Effekt bedeutet, dass man davon ausgeht, dass etwas gefährlicher ist. Ah, ich weiß es.
Ja.
Okay, der Cobra-Effekt tritt ein, wenn du quasi, ich weiß nicht genau wie, durch irgendein Verhalten oder so, etwas über, du willst eigentlich die Gefahr nicht auslösen, aber genau durch die Vermeidung des Auslösens der Gefahr löst du die Gefahr aus.
Ja.
Also, genau, das ist es, ne?
Also, ich lasse das gelten.
Also ich gebe mal ein Beispiel, vielleicht ist es nicht das Treffendste, aber um es zu verdeutlichen, zum Beispiel, du siehst eine Kobra oder du siehst eine Gefahr und erstarrst und das macht es im Prinzip noch schlimmer, weil der Gegenüber reagiert auf erstarrtes besonders.
Schade, jetzt ist doch wieder falsch.
Scheiße, das ist die blinde Blöde, die Fresse.
Also ich gehalten. Löse.
Nein, ich hab's doch schon, das ist mein Punkt dieses Mal.
Nein, komm. Georg, ist das dein Punkt?
Also es ist leider,
jetzt ja gerade ein klares Nein gehört.
Ich habe gedacht, es würde in die richtige Richtung gehen, aber du hast es so schlimm gemacht mit deiner Erklärung, dass ich es jetzt nicht mehr gelten lassen kann.
Und ich bin so doof und kann es nicht lösen.
Also der Cobra-Effekt ist der, dass Etienne war schon auf dem richtigen Weg.
Das ist doch nicht dein Ernst, dass du jetzt nicht mal jetzt lösen kannst.
Kannst du jetzt lösen, ja, dann bitte. Ja.
Also, der Cobra-Effekt ist die Herstellung einer Gefahr durch Vermeidung der Gefahr.
Ja.
Punkt. Ja, er hat ja gesagt, ich krieg den Punkt.
Okay, oder? Wir lassen das gelten. Also, das Phänomen, dass Maßnahmen, die getroffen werden, um ein bestimmtes Problem zu lösen, dieses Problem verschärfen können. Also es wäre zum Beispiel nicht, du siehst eine Kobra und rennst vor Schreck weg in einen Autounfall rein oder rennst vor ein Auto oder so. Das ist nicht dieses Konzept. Und ich erkläre euch das Beispiel. Ein britischer Gouverneur wollte einer Kobra-Plage Einhalt gebieten, indem er Kopfgeld auf jedes erlegte Exemplar aussetzte. Scheinbar funktionierte das Konzept zunächst gut. Immer mehr tote Schlangen wurden abgeliefert. Jedoch wurde deren Anzahl nicht gemindert, da die Bevölkerung dazu überging, Kobras zu züchten und zu töten, um weiterhin von der Prämie zu profitieren. Als das Kopfgeld nach einem gewissen Zeitraum wieder aufgehoben wurde, ließen die Züchter die Tiere frei, da sie keine Verwendung mehr für die Kobras hatten. Und dadurch hat sich dann indirekt, dank staatlicher Förderung, die Zahl der Kobras vervielfacht.
Geil.
Das ist interessant. Weißt du, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser Rebound-Effekt, von dem der Jochen neulich auch gesprochen hat. oder du hast, glaube ich, auf Facebook sowas gepostet, wo es darum ging, dass alle Menschen zurzeit ja irgendwie AAA Energiespargeräte haben, also der Kühlschrank verbrät weniger Energie, der Fernseher und so
ist
weiter.
Ist bei uns auch gerade Thema, wir kaufen gerade einen neuen Kühlschrank.
Genau, und der Rebound-Effekt in dem Fall besagt tatsächlich, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ob es stimmt, aber ich finde allein den Gedankengang lustig, dass dadurch, dass die Menschen so viel Geld sparen durch energieeffizientere Elektrogeräte, haben sie mehr Geld zur Verfügung, was sie zum Beispiel für mehr Reisen benutzen, was dafür sorgt, dass die CO2-Ausstöße in die Luft noch höher werden oder sich noch mehr Elektrogeräte leisten können, die noch mehr Elektrosmog machen. Das heißt, der Rebound-Effekt vom Stromsparen
ist... Sie kaufen sich neue Elektrogeräte für was anderes.
Okay, es macht es im Prinzip noch schlimmer. Müsste man jetzt, ich weiß gar nicht, ob man sowas empirisch überhaupt sinnvoll belegen kann, aber die Idee oder der Gedanke ist ja dann schon immer interessant, dass man nicht immer die Folgen, die 100, also dieser Butterfly-Effekt fast schon, den kompletten Folgen einer gesamten Aktion sehen kann.
Wir hatten, also ich habe zu Hause so eine alte Miele-Waschmaschine. Ich habe irgendwann mir die, keine Ahnung was, die war damals schon gebraucht, vor 10, 15 Jahren oder so war die schon 20 Jahre oder 15 Jahre alt gekauft, weil der Typ um die Ecke in Düsseldorf war so ein Laden, der hat so gebrauchte Waschmaschinen vertickt und der meinte, für die kriegst du immer billig Ersatzteile, wenn mal irgendwas ist. Wenn du jetzt eine neue kaufst, da kann ich dir halt nicht helfen, wenn da irgendwas kaputt geht, das musst du beim Hersteller bestellen, das wird teuer. Und meine Frau hat die Theorie, dass wenn man sich so eine Waschmaschine kauft, wie eben diese Miele, die dann immer Ewigkeiten halten, dass man im Endeffekt, auch wenn die halbwegs effizient sind, Geld drauf zahlt, dadurch, dass die so lange halten, weil man nicht gezwungen ist, sich regelmäßig ein neues Gerät zu kaufen, das dann wiederum energieeffizienter wäre, um dann durch die eingesparte Energie im Endeffekt Geld zu sparen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber es klang plausibel. Also bei der, die ich habe, auf jeden Fall plausibel, weil die ist 40 Jahre alt oder so, oder 35.
So lang?
Die ist uralt.
Und die funktioniert noch?
Ich muss mal ein Foto davon machen vielleicht oder so, dann können wir rausfinden, wie alt die wirklich ist.
Ich möchte mal schleudern hören.
Ich musste gerade eine neue Waschmaschine kaufen und die war gerade mal 5 Jahre alt.
Ja, das sagte sie auch. Sie sagte auch, wenn nach 5 Jahren, da bist du vermutlich immer in dem Zyklus, wo gerade die nächstbesten, ich habe aber auch keine Ahnung, wie das mit den Energieeffizienzklassen ist. Ist es jetzt AAA, dasselbe wie vor 10 Jahren AAA oder wird das immer angeglichen an neuere, energieeffizientere Geräte?
Keine Ahnung.
Ist das überhaupt, werden die überhaupt noch energieeffizienter? Weil wir sollten doch eigentlich jetzt mittlerweile bei einer Technik sein, wo sich nicht mehr so extrem viel ändert, oder?
Keine Ahnung.
Ich habe mittlerweile müsste es ja dann, wenn es sich immer weiterentwickelt, müsste es ja so sein, dass die fast schon Strom spenden, wenn du sie anschmeißt.
Nee, aber ich meine, also da wird ja doch bei PCs oder gibt es ja ständig neue Technik oder bei Akkus gibt es ständig neue Technik, aber ist das bei Kühlschränken auch so? Liebe Kühlschrank-Experten, ich habe neulich einen Kommentar von einem Toaster-Experten gelesen bei uns in den Kommentaren. Vielleicht gibt's
aber auch das finde ich tatsächlich interessant. Ich finde auch, auf dem Kühlschranksektor tut sich extrem wenig. Klar, es gibt diese mega super Kühlschränke, die auch noch diese Eiswürfelmaschinen
haben. Das wollte ich oder wollten wir haben, aber da haben wir nur irgendwie Energieklasse A oder Doppel-A gefunden. Und dann, da hatten wir keinen Bock drauf, weil das dann zu viel Energie verbraucht.
Ja, aber also ich bin im Kühlschrank-Business echt nicht drinne.
Aber sich einen energiesparenden Kühlschrank zu kaufen, das findest du nicht spießig, ne? Aber jemanden anzupöbeln, wenn er Müll auf die Straße... Aber da spart man doch
Geld durch einen energiesparenden Kühlschrank.
Eine Eigennutz.
Ja, Jochen, bist du heute Social Justice
Warrior? Aber wenn sich Eigennutz verbinden lässt mit Umweltnutzen, ist das doch nicht verkehrt, oder?
Nö. Ich finde, wir sollten sowieso... Ach komm, ich weiß auch nicht. Heute ist nicht mein Tag.
Nee, du sitzt hier mit dem Rotstift und verbesserst gerade die Grammatik auf Rechnungen.
Ich kann keine Grammatik verbessern.
Ja, also wirklich. aber du hattest gesagt, Georg, du hast 2 Rätsel. Wollen wir das noch machen oder würde das jetzt den Rahmen sprengen?
Nee. Ich habe nur immer jetzt so ein Ersatzrätsel gehabt für den Fall, dass das erste zu schnell gelöst wird. Ich weiß, ich bin optimistisch, aber...
Das ist noch, ganz ehrlich, in der Geschichte, die jetzt noch nicht so lange ist, dieses Podcast, aber noch nie eingetreten, dass wir dich mit zu schneller Lösung überrascht haben. Ich glaube, die Angst kann ich dir erstmal nehmen.
Das Rätsel, was wir jetzt nicht hatten, habe ich gedacht, wäre eher so kurz, dass es sofort gelöst ist, weswegen ich das 2. Rätsel dazu genommen habe.
Achso, dann mach doch mal kurz. Stell mal nur die Frage.
Okay, nur mal die Frage. Vielleicht können wir einfach, dann können wir entscheiden, ob wir die
Es gibt
Folge
so ein paar, bei denen ich das Gefühl habe, dass Etienne das möglicherweise sofort weiß und das wäre eines davon. Und zwar, welcher berühmte Filmcharakter hat die Catchphrase Sayonara, Baby?
Sayonara Baby?
Mhm.
Ich bin raus. Ich weiß, Sayonara Robocop weiß ich, aber Sayonara Baby.
Ich bin komplett raus, ich kenne mich da nicht aus.
Du kennst den aber, den Charakter.
Sayonara Baby. Shit.
Das Spiel Genre. Geht noch besser, wenn ihr Fragen stellt.
Ja, ist das ein Film aus den 80ern?
Ja.
Eine männliche Hauptrolle.
Ja. Also
ich bin gar nicht dran.
Eine männliche Hauptrolle, ein Actionfilm oder?
Ja.
Ja. Ist es Arnold Schwarzenegger?
Ja.
Ja. Aber in welchem Film? Sayonara Baby. Ist das Phantomkommando? Mhm.
Ich kenne nur Terminator.
Richtig. Jochen hat es gelöst. Also ich meine, du hast es nicht gesagt, aber in der
Jochen hat abgestaubt. Jetzt geht der Sack ja auch noch als Gewinner aus diesem Podcast. Ich sehe euch noch die
Krise, ey. Ja, den Elfmeter mit dem Knie ins Tor gestolpert.
Er kennt genau einen Film. Ich habe das Genre eingegrenzt, ich habe das Jahr eingegrenzt, ich habe den Schauspieler eingegrenzt und er staubt ab mit dem bekanntesten Franchise, weil ich denke, Georg nimmt bestimmt nicht das bekannte Franchise, sondern das Unbekannte. Na gut.
Na, ich dachte, ihr fallt ein bisschen mehr darauf rein, aber es gibt gar nicht so viel reinzufallen, wenn man es so leicht eingrenzen kann eigentlich. Weil, der Witz an der Geschichte ist, die spanische Version des Films einfach. Er sagt ja Hasta la vista, Baby. Aber da Hasta la vista Spanisch ist und das im Englischen keinen Sinn macht, weil es ja darum geht, dass der Witz ist, dass er etwas nicht Englischsprachiges sagt, brauchten sie eine andere Sprache. Und deswegen sagt er da halt nicht Hasta la vista, Baby, sondern Sayonara, Baby.
Moment, in der spanischen Variante sagt
richtig.
Er Sayonara, Baby. Ah, okay.
Richtig.
Nicht schlecht.
Ein Punkt für mich.
Ein Punkt für Jochen.
Ja.
So. So können wir die Sendung doch, den Podcast doch super beenden.
Ganz genau super. Genommen ist natürlich, eigentlich hast du den Punkt ja auch nicht verdient, weil du hast gesagt, ich kenne nur Terminator. Das ist nicht die Antwort, ist es Terminator.
Da hast du sofort gesagt, das ist richtig.
Ja, weil ich mir dachte, das ist das zweite Quiz und du bist schon nörgelig und quengelig und willst ins Bett. Dann lösen wir das sofort.
Naja, na gut. Aber das waren schöne Rätsel.
Ja, das und nächstes schön. Mal erzählen wir wieder irgendwelche Geschichten, die lustig sind.
Mhm.
Etienne guckt mich nicht mehr an.
Etienne darf ganz viele Geschichten nicht mehr erzählen, weil Jochen ist so ein bisschen wie Papa oder wie großer Bruder. Ne?
Du hast was? Das möchte ich jetzt nochmal genau wissen. Du hast illegal bestellt. Wie viel von? Fünf? Ja.
Aber jetzt sind jetzt hier noch Geschichten. Als ich dann am Sonntag in die Kirche gegangen bin, ihr werdet es nicht glauben, da habe ich mein Gebetbuch verlegt.
Und dann habe ich meine Steuererklärung gemacht und ein bisschen extra überwiesen, weil die Leute vom Finanzamt es verdient haben.
Also pass mal auf. In den nächsten Folgen werde ich euch die Hammergeschichten erzählen, die einem Bekannten von mir passiert sind.
Lass mich raten, der hat einfach so eine Duplo-Packung auf den Boden geworfen.
Nee. Alle schlimmen Geschichten sind jetzt nur noch von meinem Bekannten.
Okay, ja. Das ist eine sehr gute Idee.
Gut.
Gut.
Alles klar, das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Ihr könnt uns gerne auf Twitter unter twitter.com/podcastohnename followen. Ihr könnt uns eine Rezension auf iTunes hinterlassen oder einen Kommentar bei Podigy. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ihr könnt uns weiterempfehlen bei Spotify. Oder supportet dieses fantastische Projekt. Mir macht es nämlich großen Spaß. Trotz Jochen. Also, tschüss.
Tschüss.